Jesus Christus, bitte segne die Predigt, bitte mach, dass wir deine Stimme heute Morgen hören können. Amen. Ich möchte eigentlich da weitermachen, wo ich vor 2 Wochen aufgehört habe. Ich habe eine neue Themenreihe angefangen unter dem Motto, werdet wie die Kinder. Und da möchte ich gerne die nächsten Wochen so ein bisschen bleiben. Und das ist ein Zitat von Jesus. Und das hat er gebracht in einer Situation, die uns an 3 Stellen in der Bibel berichtet wird. Also 3 Berichte über die gleiche Situation. Und ich möchte gerne heute so ein bisschen über die Situation sprechen, in der er das gesagt hat. Jesus und seine Kleingruppe, die waren halt unterwegs, höchstwahrscheinlich zu Fuß, und gingen durch die Lande und kommen nach Kapernaum und kommen zu Jesus nach Hause. Und als sie da sitzen, sieht Jesus seinen Jüngern an, oh, irgendwie hat es da Streit gegeben. Und er fragt sie, worüber habt ihr gerade geredet? Und erst will keiner so richtig mit der Sprache raus, denn sie hatten sich darüber gestritten, wer wohl der bedeutungsvollste, der wichtigste, der größte unter ihnen ist. Und dann kommen sie hinterher doch mit der Sprache raus, haben vielleicht auch so das ein bisschen fromm verpackt und fragen ihn, wer ist der Größte im Himmelreich? Und keine Ahnung, wie die Diskussion abgelaufen ist. Ich glaube, dass solche Diskussionen 80% eher so auf der emotionalen Ebene stattfinden und nur 20% wir von dem sagen. Vielleicht hat der eine gesagt oder gedacht, Mann, ich bin der, der am längsten dabei ist. Jesus hat mich als Erster in seine Kleingruppe gerufen. Ich bin am längsten dabei. Ich kenne ihn am besten. Und der Nächste denkt vielleicht, Mann, das ist doch irgendwie gar nicht der Punkt. Ich habe am allermeisten hier aufgegeben. Das ist doch das, was zählt. Was hast du wirklich aufgegeben dafür? Ich habe meinen super Job aufgegeben. Ich war Steuereintreiber. Ich hatte genug Geld und genug Kohle. Und letzte Woche war ich hier mit euch unterwegs und wir hatten noch nicht mal richtig was zu essen und weiß auch noch nicht mal, was nächste Woche kommt. Das, was wir bereit sind aufzugeben, das bedeutet doch wirklich was. Und der Nächste denkt vielleicht, ja, ach, was wir aufgegeben haben, das, was wir jetzt aktuell tun, die Gegenwart, das ist doch das wirklich Wichtige. Und ich war bei den Aktionen mit Jesus, war ich dabei, das habe ich mit ihm erlebt, das ist doch das, was zählt. Oder wiederum auch andere denken sich, okay, Mann, na ja, aber eigentlich geht es doch auch um die Werte, um das, was unser Leben prägt, um die Moral. Und da bin ich euch doch irgendwie auch echt meilenweit überlegen und allein meine Bescheidenheit ist irgendwie grandios und keine Ahnung. Vielfach findet diese Diskussion eher in unserem Gedanken statt und wir sagen das gar nicht so platt, aber was sind wir wert und was ist wirklich wichtig? Diese Diskussion hatten sie und sie hatten die nicht nur in dieser einen Situation, sondern sie hatten sie mehrfach. Mehrfach, auch in anderen Situationen, berichtet uns die Bibel, dass die Jünger darüber gesprochen haben. Und ich glaube, dass das bei uns auch so ein bisschen so ist. Kleine erfundene Geschichte, stellt euch vor, die Anne und ich oder wir als Familie haben Besuch von jemandem, der ein paar Monate bei uns wohnt und wir unterhalten uns nett, haben eine gute Zeit zusammen, unternehmen was. Und dann stellen wir fest, Mann, in meinem Portemonnaie fehlt Kohle. Ein paar Tage später merken wir, Mann, der Schmuck ist weg. Die Kreditkarte fehlt. Wo ist mein Handy? Und langsam kommt mir das ein bisschen komisch vor, weil das bisher so nicht passiert ist. Und dann eines Tages in einem heimlichen Moment, der Gast ist nicht da, schleiche ich mich in sein Zimmer und sehe in seiner Reisetasche mein Handy, unsere Kreditkarte, den Schmuck und die Kohle. Was tue ich? Ich schmeiße diesen Gast, den ich gerade als Dieb entlarvt habe, konsequent raus aus der Bude und sage, mach, dass du wegkommst. Ich möchte dich hier nicht mehr sehen. So eine erfundene Geschichte. Aber sie soll so ein bisschen als Beispiel dafür dienen, weil ich glaube, dass ich in meinem Leben und auch du, also vor allem du, dass wir manchmal einen Dieb, einen Gast haben in unserem Leben, mit dem man gut Zeit verbringen kann, mit dem man sich gut unterhalten kann, mit dem man gut reden, diskutieren kann, der sich aber eigentlich als Dieb entpuppt und der uns ganz viele Sachen klaut. Ich meine den Vergleich. Ich habe schon mal darüber gesprochen, vor einiger Zeit. Theodore Roosevelt hatte gesagt, dass der Vergleich der Dieb der Freude ist. Und ich glaube, dass wir uns vielfach vergleichen. Früher hatten die Leute vielleicht eher so den Vergleich nur in der Nachbarschaft. Ja, was machen die Nachbarn? Wie ist der Garten drauf? Was fahren die für ein Auto? Heute haben wir ja viel, viel mehr Möglichkeiten, uns zu vergleichen. Wir haben in der Anzahl der Kontakte mehr Kontakte. Wir haben auch selbst in intimen Momenten, wo wir auf dem Klo sitzen, nehmen wir noch das Handy und gucken mal, was so in den WhatsApp-Status anderer Leute ist und sehen gute Urlaubsbilder, fotogeshoppte Bilder, gutes Essen, Bilder von Autos, Bilder von Motorrädern. Und dann vergleichen wir doch viel. Und beim Vergleich ist es ja immer gut, wenn man besser abschneidet und denkt, ach, die Karre, boah, jetzt bin ich froh, dass ich nicht so ein Auto fahren muss. Oder, ach, du Schreck, wie der wieder aussieht, da sehe ich ja doch besser aus. Oder was weiß ich was. Wenn du gut abschneidest, dann denkst du dir, gibt dir das ein gutes Gefühl. Wenn du aber schlecht abschneidest, gibt einem das kein gutes Gefühl. Ich habe schon mal darüber gesprochen, vor 2 Jahren. Aber ich habe den Eindruck, dass es nochmal dran ist, eigentlich vieles von dem, was ich vor 2 Jahren gesagt habe, nochmal zu sagen. Also falls dir das eine oder andere bekannt vorkommt, dann ist es eine Wiederholung. Aber die Mutter allen Lernens ist ja schließlich die Wiederholung. Also scheint das auch so schlecht nicht zu sein. Ein zweites Zitat und ganz besonders tief wird es in Gottesdiensten immer dann, wenn man den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard zitiert. Und so ein Moment ist jetzt gekommen. Jetzt wird es ganz tief, wird die meisten von euch überfordern. Aber dieser Typ hat Folgendes gesagt. Mit dem Finger klappt es. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Auch er sieht das relativ, relativ kritisch mit dem Vergleichen. Jesus hat eine andere Geschichte erzählt, auch zu dem gleichen Thema. In Matthäus 20 erzählt er folgende Story. Da ist ein Großgrundbesitzer, der hat Land und der hat einen Weinberg und der heuert Arbeiter an, dass sie bei ihm im Weinberg arbeiten. Da gibt es irgendwie einen Platz, einen Marktplatz, sowas wie das Arbeitsamt von damals. Da stehen die Leute, die Arbeit suchen. Er geht dahin, frühmorgens, findet ein paar Leute, einigt sich mit denen auf einen Tageslohn. Er zahlt das Doppelte, was sonst üblich war. Und die Leute freuen sich natürlich und fangen an zu arbeiten. Kurz vor Mittag geht er nochmal hin und heuert wieder Leute an. Kurz nach dem Mittagessen heuert er wieder Leute an, wieder am Nachmittag. Und sogar kurz vor Feierabend geht er nochmal dahin und holt wieder Leute, um sie von diesem Marktplatz abzuholen, dass sie in seinem Weinberg arbeiten. Dann ist der Arbeitstag vorbei. Die Löhne werden Cash ausgezahlt, alle der Reihe nach. Und er fängt bei den Leuten an, die kurz vor Feierabend erst angefangen haben zu arbeiten. Und er zahlt ihnen einen Dinar. Und die Leute am anderen Ende der Schlange, die früh morgens angefangen haben zu arbeiten, freuen sich und denken sich, das, was würde er erst mir zahlen? Und sie freuen sich schon darauf, sind aber dann enttäuscht, weil sie auch nur einen Dinar bekommen. Und Jesus sagt, ja, und sie waren richtig super verärgert. Und haben gedacht, boah, du stellst uns mit denen gleich, die eine Stunde hier gearbeitet haben. Wir haben den ganzen Morgen geschuftet, in der ganzen Mittagshitze haben wir geschuftet. Wir haben fast die ganze Arbeit alleine gemacht. Und die kurz vor Feierabend noch kommen, mit denen stellst du uns jetzt gleich. Und sie sind richtig sauer. Und diese Geschichte, die triggert auch in mir was. Nämlich, dass es unfair ist. Die Geschichte ist doch unfair. Auch bei Fußballprofis ist das häufig so, die erstmal sich vielleicht sehr, sehr freuen, dass sie einen ganz, ganz tollen Vertrag bekommen haben. Wenn sie aber dann zu den Kollegen gucken, dann ist heute, man übersetzt das immer so, ich fühle mich nicht genug gewertschätzt. Denken sich, Mann, wenn der so viel bekommt, dann muss ich doch, das ist doch unfair. Und das triggert die. Die Geschichte von Jesus war übrigens gar nicht neu. Vielleicht haben die Zuhörer auch gesagt, Moment, Jesus, wir kennen die Geschichte. Und dann merken sie, Moment, aber in Jesus seiner Version geht es irgendwie anders aus. Als Jesus die Geschichte erzählt, geht sie aus, dass alle das Gleiche bekommen. Aber in der üblichen Erzählweise von den bisherigen jüdischen Lehrern, die haben die Geschichte auch erzählt, aber die haben erzählt, ja, und dann wird der Lohn ausbezahlt. Hast du wenig gearbeitet, kriegst du wenig. Hast du viel gearbeitet, kriegst du viel. Und das ist erstmal eine völlig andere Version der Geschichte. Ich glaube, einen Punkt, den Jesus damit klar machen will, ist, dass wenn du jemanden siehst, der arm ist, dann kannst du nicht die Schlussfolgerung ziehen, aha, der hat also wenig für Jesus vorher getan, also bekommt er auch wenig in seinem Leben. oder jemand ist total reich und erfolgreich und gesund und alles läuft wie geschmiert, dann scheint er also ein sehr heiliger Mensch zu sein. Diese Gleichung ist, da kann man nicht aufstellen. Das stimmt einfach nicht. Manchmal versucht man ja das Leben ganz, ganz einfach darzustellen, so eine einfache Gleichung aufzustellen, so einen Universalerklärschlüssel, und das ist einfach falsch. Aber den Punkt, den Jesus hier macht, ist, dass es hat etwas sehr, sehr Ärgerliches. Trotzdem, dass die gleich behandelt werden. Und ich kann das irgendwie verstehen. Im Alten Testament wird uns berichtet von König Saul. König Saul galt als der schönste Mann seiner Zeit. Er war einen Kopf größer als die anderen. Das war irgendwie auch, hat ihm höchstwahrscheinlich geschmeichelt. Und er war der König, er war der von Gott eingesetzte König sogar, er war der erste König sogar. Und dann hat er einen jungen Hirtensohn an seinen Königshof geholt, der dann zum General wurde. Und dieser General David war sehr, sehr erfolgreich. Er kam super beim Volk an. Er war scheinbar total charmant und er war sehr erfolgreich bei seinen Feldzügen. Eines Tages kommt er wieder von einem Feldzug und er lässt sich mit König Saul durch die Straßen fahren und das ganze Volk jubelt zu. Und dann sind doch tatsächlich vor allem die Frauen, die ein Lied sich ausgedacht haben. Und sie singen folgenden Song mit der Textzeile: Saul hat 1000 erschlagen, aber 10.000 David. Und auch da kann ich Saul verstehen, dass er das irgendwie doof fand. Weil es ist ja nicht nur, dass er sich selber jetzt mit David verglichen hat, sondern die anderen Leute um ihn herum haben ihn mit David verglichen und haben gesagt, David ist eigentlich 10-mal so cool wie Saul. Und auch wenn du das schon mal vielleicht so erlebt hast, dass sich andere Leute sagen, so, ja, ist ganz toll, was du gemacht hast, aber oh, was der da hinten, auch sein Arbeitsergebnis, oh, wenn, da geht mir ja das Herz auf. Oder du bist Musiker und wir sagen, ja, das war ja ganz gut heute, aber oh, letzte Woche, oh, das war ja die, der beste Lobpreis ever. Das war 10.000-mal so gut wie heute. Ja, das fühlt sich nicht so gut an. Also ich kann Saul echt verstehen, dass er so eine Krawatte hatte. Und dass er richtig zornig geworden ist. Und dann singen die das auch noch. Aber es hat bei ihm dazu geführt, dass er richtig neidisch wurde. Und die Bibel berichtet, dass von dem Tag an er einen bösen Blick auf David geworfen hat. Und dass sogar ein böser Geist in sein Leben gekommen ist, der ihn richtig krank gemacht hat. Krass, oder? Und es hat damit angefangen, mit diesem Vergleich. Also irgendwie nachvollziehbar, diese Geschichte mit dem Weinberg und dass irgendwie alle, dass die den ganzen Morgen mal locht haben, dass die bekommen das Gleiche und das ist doch irgendwie unfair und das ganze Leben ist doch irgendwie unfair und ja, das Leben ist nicht fair. Und dann kommt der Großgrundbesitzer und der symbolisiert ja Gott und die Arbeiter symbolisiert dich und mich. Und dieser Großgrundbesitzer stellt drei Fragen. Gott stellt drei Fragen. Wenn Gott Fragen stellt, dann braucht er meistens nicht die Antwort, sondern wir brauchen unsere eigene Antwort. Manchmal müssen wir selber hören, was wir antworten, damit wir wissen, was wir denken oder fühlen. Wir brauchen die Antwort. Und die Fragen sind richtig, richtig gut. Frage 1. Nochmal. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir nicht eine Vereinbarung getroffen? Nimm das Deine und geh. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Wir hatten doch einen Deal. Wir hatten doch eine Vereinbarung. Nimm das, was ich dir gegeben habe und geh. Und go for it, würde der Engländer sagen. Und ich glaube, dass das eine der Kernsachen ist. Hey, wir hatten doch, guck doch nicht, was der hat oder was der hat oder was der besser kann als du oder was die schlechter kann als du oder guck nicht auf deine Nebenleute, hey, wir hatten doch einen Deal. Guck doch mal wieder auf mich. Guck, was ich dir gegeben habe. Wolfgang, am 11.11.1990 hast du dich taufen lassen. Nebenbei, wir wollen diesen Sommer auch noch eine Taufe machen. Wenn du es per MP3 hörst, per Zoom oder hier bist und sagst, ich bin noch nicht getauft, sprich mich gerne an. Wolfgang, am 11.11.1990 hast du dich taufen lassen. Du hast mir noch dein Leben gegeben, brutto. Alles, was gut ist und alles, was schlecht ist. Ich habe dir gesagt, ich bring dich in den Himmel. Ich werde dort eine Wohnung für dich bauen. Du darfst auf meinen Schoß sitzen. Ich werde mal alle deine Tränen abwischen. Und es wird, du kannst irgendwann ewig leben in perfekten Umständen, in himmlischen Umständen. Ich werde mit dir Großes machen, auch in dieser Zeit. Wir haben doch einen Deal, Wolfgang, wir zwei. Und ich glaube, dass Gott das auch zu dir sagt. Gott, Mann, ich hab doch einen Deal mit dir gemacht. Halt doch daran fest. Und ich tue dir kein Unrecht, glaub mir mal, ich tue dir kein Unrecht, auch wenn das im Moment du irgendwie denkst, es ist doch unfair. Ich tue dir kein Unrecht. Nimm das, was ich dir gegeben habe und geh nach vorne. Frage Nummer 2. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Wolfgang, brauche ich deine Erlaubnis, bevor ich irgendwen segnen kann? Ist es nicht meine Sache, was ich mache, Gott? Ja, klar, es ist deine Sache, Gott. Und du musst mich auch nicht fragen, aber vielleicht wäre es hilfreich, wenn du mich mal fragen würdest. Denn ich kenne die Leute hier. Und ich bin Pastor, ich unterhalte mich mit vielen Leuten. Und ich habe sogar eine Liste von Leuten, die es wert wären, dass du sie richtig doll segnen würdest. Und ich könnte dir die Liste mal vorlesen. Und Überraschung, auf Platz 1, ich. Und auf Platz 2, meine Frau, meine Kinder und meine Familie und meine Freunde. Und da gibt es auch echt Leute, sie hätten es wirklich verdient, dass du sie segnest. Und es gibt auch eine andere Liste. Gott, da empfehle ich dir. Auch Jesus, was Jesus in der Bergpredigt sagt, dass es das Wetter auch nicht irgendwie gerecht ist, sondern es gibt kein individuelles Wetter, sondern es regnet über Gerechte und Ungerechte. Und ein individuelles Wetter wäre ja auch komisch, ne? Wenn man sich vorstellt, über einen ist immer Gewitter und Blitz und Donner und der andere immer Sonnenschein oder angenehmer Regen. Das wäre ja sehr, sehr geil irgendwie auch oder lustig, die Vorstellung, so ein individuelles Wetter. Das gibt es auch nicht. Aber diese Liste braucht Gott scheinbar nicht. Es ist nicht meine Sache, wen ich segne oder wen ich nicht segne. Natürlich gibt es irgendwie auch in der Bibel einen großen Exkurs darüber, dass es natürlich einen Sinn macht, was wir machen und dass das auch Einfluss hat auf unser Leben, auch auf den Segen Gottes, dass er manchmal segnen kann oder segne nicht. Das ist nicht die Pointe bei der Geschichte, sondern der Punkt ist, dass das Gottes Sache ist, was er mit den Leuten macht. Und ehrlich gesagt, meine Liste ist auch ziemlich fehlerhaft. Wenn ich entscheide, wer verdient es zu segnen, wer hätte es wirklich verdient? Und ich glaube, dass wir alle irgendwie sagen, oh, der hätte es auf jeden Fall nicht verdient und der hätte es verdient. Und eine Seite der Wahrheit ist, irgendwie haben wir es auch alle nicht so richtig verdient. Frage Nummer 3. Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Autsch. Bist du böse, weil ich gut bin? Und auf wen bist du da überhaupt neidisch? Du bist da neidisch auf die Leute, die den ganzen Tag am Marktplatz standen und keiner hat ihnen einen Job gegeben. Auf die Leute, die sich vielleicht den ganzen Tag richtig kacke gefühlt haben, weil sie immer übergangen wurden bei der Jobauswahl, sie nie drangekommen sind, beim Sportunterricht nie gewählt wurden. Bist du auf die neidisch? Die Sportskanone, die plötzlich auf den neidisch ist, der nie gewählt wurde und wo alle, wenn er dann in die Mannschaft gewählt wurde, sagten, oh nein, nicht noch der. Bist du auf die Leute neidisch? Weil ich die auch segnen will, weil ich gut bin, weil ich großzügig bin. Auf die Leute bist du neidisch. Es gibt sogar Leute, die sind, und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, die sind sogar neidisch auf Flüchtlinge oder arme Menschen. Da kommen dann solche Sprüche, die kriegen ja alles in den Arsch geschoben. Möchtest du wirklich mit denen tauschen? Never. Vielleicht haben die ja auch den ganzen Tag da rumgesessen und haben das als Bloßstellung, als Erniedrigung und als große Scham gesehen. Bist du auf die neidisch, wenn Gott zu denen großzügig ist? Bitte, bitte nicht. Gute Fragen. Wenn Gott Fragen stellt, müssen wir häufig die Antworten hören. Noch 2 Punkte. Ich hatte einmal am Anfang die Geschichte erzählt, Jesus ist mit seiner Kleingruppe, übrigens ist das relativ gut, in einer Kleingruppe zu sein. Jesus war es schließlich auch. Und irgendwie ist kaum etwas, wenn du die wirklich heißen Sachen mit Jesus erleben willst, so war das auf jeden Fall bei den Jüngern damals, dann war das total geil, in seiner Kleingruppe dabei zu sein. Und das ist auch heute noch so. Wenn du die richtig heißen Sachen erleben willst, sei irgendwie in einer Kleingruppe dabei. Da wollte ich gar nicht drüber sprechen. Genau, sie gehen nach Kapernaum, sitzen bei Jesus zu Hause, denn Jesus hat ja zumindest zeitweise in Kapernaum gelebt. Und dann ist ja die Diskussion, wer ist der Größte im Himmelreich? Und dann holt er ein Kind dazu. Es müssen also irgendwie immer Kinder in der Gegend gewesen sein, wo Jesus war. Und er stellt es in ihre Mitte und beantwortet die Frage, wer ist der Größte, wer ist der Beste im Himmelreich, wer macht es am richtigsten, wer lebt sein Leben, ja, wer hat es richtig gerafft, wer hat es verstanden? Unter anderem mit diesem Satz. Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und auch noch der nächste Satz. In drei Stellen wird uns das berichtet. In Markus wird noch ergänzt, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Der Vergleich ist der Dieb der Freude. Lebensfreude zu stehlen, das, oder auch das Ende des Glücks, wie Sören Kierkegaard es sagte. Es klaut dir das Glück. Es klaut dir die Zufriedenheit. Es klaut dir die Freude. Es ist wie der, der zu Hause mit dir im Haus wohnt, mit dem du abends nett unterhalten kannst. Und der dir aber dein Lebensglück raubt. Es ist Zeit, diesen Dieb rauszuschmeißen aus dem Leben. Und auch wenn er immer mal wieder als getarnt, als anderer Gast in dein Leben kommen will, es ist Zeit, das rauszuwerfen und zu kicken und zu sagen, no way. Und hier an der Stelle macht Jesus den Punkt sogar so, dass er sagt, dieser ganze Punkt irgendwie möglichst hoch in der Hierarchie zu sein. Es gibt ja vielleicht auch so ein paar ganz clevere Christen, die sagen, ja gut, ich will ja nicht der Erste sein. Der Zweite reicht mir. Ja, also der Erste, der muss sozusagen den untersten Weg gehen. Der Zweite, der wäre dann ja sozusagen, der rückt danach. Der Erste will ich ja gar nicht sein, aber ich möchte oben mitspielen. Ich möchte schon so ein bisschen über dem Limit sein. Ich möchte gerne so ein bisschen mehr verdienen als die anderen. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Anerkennung haben, ein bisschen mehr tun können. Ja, irgendwie ein bisschen oben sein. Und Jesus sagt, hey, das ist überhaupt gar kein Ziel in meinem Reich. Und wenn, dann kick dieses Ziel so raus, dass du, dann nimm eher an, ich möchte allen anderen dienen. Ich möchte so unbedeutend sein wie ein Kind. Kinder waren in dieser Zeit gar nicht so romantisch, die Vorstellung nach dem Motto, ach, das wie heute, dass so Kinder einen hohen Stellenwert haben, dass es viel für Kinder gibt, dass Kinder einen hohen Stellenwert hatten. Es war eher das Gegenteil. Man hatte eine ziemlich klare Hierarchie und ganz oben waren die Männer. Und auch da gab es schon ganz viele Abstufungen und dann kamen irgendwann Frauen und dann gab es auch noch eine ganz starke Abstufung und dann kamen irgendwann die Kinder. Und Jesus sagt auch hier mit diesem Beispiel, er stellt ein Kind in die Mitte und sagt, wenn ihr es wirklich richtig machen wollt in eurem Leben, dann seid bereit, in der Hierarchie nach unten zu gehen und allen anderen zu dienen. Und das heißt für mich auch, diesen Dieb der Freude, dieses Vergleichen, dieses nach oben wollen, dieses irgendwie doch besser dastehen wollen, diesen Gedanken rauszukicken, weil er uns nicht gut tut. Ein letzter Grund, warum es lohnenswert ist, diesen Dieb der Freude rauszukicken, und dann können wir endlich Lobpreis machen. Ich mag die Peanuts, diese Comic, und da gibt es einen total schönen Comic, den ich total liebe. Da liegen Lucy, Linus und Charlie Brown liegen auf der Wiese und beobachten die Wolken. Und Lucy sagt, sind die Wolken nicht wunderschön? Sie sehen aus wie riesige Wattebäusche. Dann sagt sie, ach, ich könnte den lieben langen Tag hier liegen und sie an mir vorbeiziehen lassen. Mit ein wenig Fantasie kann man eine Menge in den Wolken erkennen. Was siehst du, Linus? Linus ist der im roten Shirt. Linus sagt, tja, also die Wolke da oben sieht aus wie eine Karte von British Honduras. In der Karibik. Ah, und diese Wolke reicht ein wenig an das Profil von Thomas Erkins, dem berühmten Maler und Bildhauer, heran. Und diese Wolken da drüben erinnern mich an die Steinigung des Stephanus. An der Seite sieht man ganz deutlich den Apostel Paulus. Lucy sagt wieder, nicht schlecht. Was siehst du denn in den Wolken, Charlie Brown? Charlie Brown antwortet, tja, ich wollte eigentlich sagen, eine Ente und ein Pferdchen, aber ich habe es mir anders überlegt. Wenn wir uns vergleichen mit dem, führt das ganz häufig dazu, dass wir das, was wir eigentlich in uns haben, die eigene Fantasie, die eigene Musik, die eigene Stimme, sagen, ach nein, dann lieber nicht. Und damit geht total was verloren. Wenn du in den Wolken eher so der Typ bist, der ja halt nur die Ente sieht und das Pferdchen und nicht die Landkarte von British Honduras in der Karibik dort wiedererkennt, hey, denk nicht, dass das weniger wert wäre. Der Vergleich, und nochmal ein Zitat von jemandem, der sehr, sehr schlau gewesen sein muss. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu töten, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Vielleicht war ich es sogar, aber ich glaube nicht. Irgendwer wird es schon gesagt haben, aber es ist was Wahres dran. Es tut uns nicht gut. Und wenn es heißt, werdet die Kinder, dann hat es auch mit diesem Gedanken zu tun, sich bereit zu sein, dieses ein ganz anderes Lebenskonzept einzunehmen und zu sagen, ich will gar nicht. Mein Ziel ist es nicht, irgendwie nach oben zu gehen, irgendwie zu gewinnen gegen irgendjemanden, sondern mein Ziel ist es, ein Gewinn zu sein. Hat mal jemand sehr, sehr Schlaues gesagt und sagt es vielleicht auch gleich nochmal. Ihr Band, kommt ihr mal nach vorne und wir machen Anbetung. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen auch noch weiter berührst. Gott, ich bitte dich darum, dass das Lebensglück und die Lebensfreude und die Zufriedenheit, dass das alles stärker wird. Und dass wir diese falschen Gedanken, die uns nur runterziehen und klein machen wollen, die so viele von uns irgendwie als Verlierer dastehen lassen, im Namen von Jesus möchte ich sie gerne rauskicken aus meinem Leben und wenn es mir irgendwie zustehen würde, auch aus dem Leben hier meiner Kollegen. Aber das müsst ihr schon selber tun. Und heute Morgen ist einer der Momente, wo ihr das selber tun könnt. Und Gebet kann Dinge ändern. Gebet kann Dinge ändern. Gebet kann Veränderung bringen. Gott kann. Gott kann. Und es ist irgendwie gut und nötig, weil wir im Himmelreich leben sollen. Weil wir im Reich der Himmel leben sollen. Und weil es gut ist. Und weil Gott nicht möchte, dass wir wie König Saul ändern, so total bitter, total zerfressen, wie beknackt. Er war immer noch König, er war immer noch. Er hatte so viel Komfort, er hatte so viel und ist von Unzufriedenheit und Bitterkeit irgendwie zerfressen. Gott, ich bete darum, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo deine Lebensfreude, dein Glück, dass wir uns daran erinnern, dass wir einen Deal direkt mit dir haben und dass du uns kein Unrecht tun wirst und dass du alles einhalten wirst, was du uns versprochen hast. Ja, komm, Heiliger Geist, und mach du das, was nur du machen kannst.